Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Welche Konsequenzen zieht die Bildungspolitik aus den schlechten PISA-Ergebnissen? Ein Thema bei uns. Außerdem die Elite-Uni, die ETH Zürich, die expandiert nicht innerhalb ihres Landes, sondern in Richtung Deutschland. Was das bedeutet, auch das schauen wir uns hier einmal an. Dazu begrüßt sie Regina Brinkmann. Hallo. Am Ende dieser Woche, in der wir hier die PISA-Ergebnisse aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben, schauen wir noch einmal nach Berlin. Seit Donnerstag tagt dort die Kultusministerkonferenz und auch schon ohne die PISA-Studie war die Agenda der KMK prall gefüllt. Ein wichtiges Thema: Wie bekommen wir den Lehrkräftemangel in den Griff, der schon uns jetzt zu schaffen macht und in den kommenden Jahren vielleicht noch viel mehr, wenn nicht jetzt schon bald die richtigen Weichen gestellt werden? Welche Weichen das sein können, lässt sich in einem Gutachten nachlesen, das die KMK bei ihrem Beratergremium der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission beauftragt hat. Das wurde nun eben in der Pressekonferenz vorgestellt und gleich zu Beginn bekam die KMK dort einen Rüffel, nämlich welchen, Claudia von Laak?
Ja, die Wissenschaftler haben gerüffelt, dass wir überhaupt keine ordentliche Datengrundlage haben in Deutschland. Sprich, es gibt keine ordentlichen Prognosen, keine validen Prognosen. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer brauchen wir denn in Zukunft? Da rechnet jedes Bundesland anders. Und wir wissen übrigens auch nicht genau, wie viele Lehramtsstudenten wir haben. Wir wissen zwar, wie viele auf Master studieren, aber nicht, wie viele davon Lehrerin werden wollen oder Lehrer. Hören wir da mal Felicitas Thiel. Sie ist Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung an der Freien Universität Berlin.
Die Datenlage ist miserabel. Man kann mit diesen Daten nur begrenzt Prognosen machen, weil die eben nur begrenzt zuverlässig sind und die unterscheiden sich, auch die Ansätze sozusagen unterscheiden sich. Da schlagen wir wirklich vor, die Karten offen zu legen, zu sagen, was brauchen wir eigentlich, wie berechnen wir das, damit man zu einer gemeinsamen Modellierung kommt. Wir bilden für die Bundesrepublik insgesamt auch
Also auch das ein Rüffel für die Kultusminister, weil da ja nach wie vor jeder so seins macht.
Ja, ein Rüffel, denke ich, in dem auch gleichzeitig eine Empfehlung steckt, eben die Datenlage zu verbessern. Schauen wir doch nochmal auf die Empfehlungen an sich. Welche waren da aus deiner Sicht die wichtigsten?
Also die wichtigste Empfehlung ist eben einen künftigen Lehrerinnen, Lehrer auszubilden, die oder der eben auch nur ein Fach unterrichtet. Dazu muss man wissen, bislang brauchen ja die Lehrkräfte zwei Fächer. Sie müssen zwei Fächer studieren. Das ist aber sehr aufwendig und in anderen Ländern ist es anders. Da muss man nur ein Fach studieren und künftig soll es eben auch Lehrkräfte geben, die nur ein Fach unterrichten. Hören wir dazu Katharina Günther-Wünsch, CDU. Sie ist ja Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Berliner Bildungssenatorin.
Die Überlegung des Einfachmasters, wie er in vielen europäischen Ländern bereits Usus ist und gehandhabt wird, ist eine Überlegung wert, die wir in der KMK debattieren müssen. Wichtig ist auch der KMK, dass wir an den Standards, an den Qualitätsstandards festhalten. Das heißt, wenn wir uns die Leistungsergebnisse der Schülerinnen und Schüler in Deutschland anschauen, müssen wir dafür sorgen, dass wir gut qualifiziertes und ausreichend qualifiziertes Personal in unseren Schulen haben.
Und das ist eben auch ein Kritikpunkt der Wissenschaftler und eine dringende Empfehlung. Wegen des akuten Lehrermangels haben ja die Länder mehr oder weniger wahllos Quer- und Seiteneinsteiger eingestellt. Da sagen die Wissenschaftler, das muss besser werden, Verknüpfung von Theorie und Praxis. Da braucht es Mentorinnen, Mentoren und eben ganz wichtig, die dürfen langsam nur mit wenigen Unterrichtsstunden einsteigen und dürfen nicht sofort eine ganze Klasse übernehmen.
Interessant fand ich aber eben auch in dem O-Ton von Katharina Günther-Wünsch, als sie gesagt hat, wir müssen da noch drüber debattieren. Das klingt so ein bisschen so, als ob die Empfehlungen vielleicht noch gar nicht so schnell umgesetzt werden können. Wie ist denn da so die Zeitschiene?
Naja, diese Empfehlungen heute, die sind mehr längerfristig gedacht. Das dauert natürlich, bis man jetzt so einen Studiengang aufsetzt. Das entscheidet jetzt auch jedes Bundesland selber. Aber die Frage ist, wenn ich so einen Lehrer habe mit einem Fach, wird das dann auch anerkannt von den anderen Bundesländern? Hamburg hat bereits schon angekündigt, damit zu starten mit dem Lehramtsstudium für ein Unterrichtsfach und zwar im nächsten Wintersemester.
Durch diesen ganzen Mangel, den es in dem Lehrkräfteberuf gibt, überlegen vielleicht auch jetzt viele überhaupt noch Lehrkraft zu werden. Wie wollen denn die KMK-Minister und Ministerinnen daran jetzt ansetzen?
Die Bildungsforscher schlagen dazu eine bundesweite Werbekampagne vor. Mit dieser sollen besonders die nicht traditionellen Zielgruppen angesprochen werden, so heißt es da. Also damit sind Migrantinnen und Migranten gemeint. Die sollen geworben werden für den Lehrerberuf. Da braucht es ein Karriereportal. Da sollen die Verdienstmöglichkeiten drinstehen, die Karrierechancen, das alles gut auffindbar und natürlich über alle Bundesländer hinweg. Auch hier der Hinweis, da macht ja bislang auch jedes Bundesland seins.
Ja, und Claudia, jetzt haben wir noch gar nicht über PISA gesprochen. Wie haben sich denn da die KMK-Ministerinnen und Minister zu geäußert?
Da gibt es heute Nachmittag noch eine Diskussion dazu. Ein Hinweis, das Startchancenprogramm, das wird ja beworben vom Bund und soll ja ein wichtiger Punkt sein, um die PISA-Ergebnisse zu verbessern. Da hat aber Hamburgs Schulsenator Thies Raabe da schon die Erwartungen gedämpft an dieses Programm und hat gesagt, das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern und er selber rechnet damit, dass es nur in Teilen im nächsten Sommer starten kann.
Wie geht die Bildungspolitik nun weiter mit den PISA-Ergebnissen um? Welche Konsequenzen zieht die Kultusministerkonferenz? Darüber hat uns hier Claudia van Laak informiert. Vielen Dank nach Berlin. Im Rahmen der PISA-Studie wurden die Schülerinnen und Schüler ja auch zum Lernen und zum Unterricht befragt. Mehr als 40% empfanden den Matheunterricht zum Beispiel als langweilig. Außerdem fehlt ihnen die Unterstützung durch ihre Lehrkraft, haben sie gesagt. Ein weiteres Bild, wie Jugendliche und auch junge Erwachsene Unterricht und Schule wahrnehmen, liefert eine aktuelle Forsa-Umfrage der Bertelsmann Stiftung. 70% der 14- bis 21-Jährigen sagen dort, sie fühlten sich durch die Schule nicht wirklich auf eine berufliche Zukunft vorbereitet. Anja Braun kennt die ganze Umfrage.
Damit wird dem Schulsystem nun auch von Schülerinnen und Schülerseite bestätigt, dass es unzureichend auf das berufliche Weiterkommen vorbereitet. Anfang der Woche hatte die PISA-Studie bereits abgrundtief schlechte Noten für Deutschlands Bildungslandschaft verteilt. Dabei versichern die Befragten, wie wichtig ein Schulabschluss für ihre berufliche Zukunft ist. Etwa die Hälfte erwartet sogar, dass es in den nächsten 10 Jahren noch wichtiger werden wird, eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium vorweisen zu können. Umso erschreckender, dass nur ein knappes Drittel der Befragten angibt, dass es der Schule gut oder sehr gut gelingt, Jugendlichen die relevanten Kenntnisse und Fähigkeiten für eine berufliche Zukunft zu vermitteln. Dazu kommt, dass die Heranwachsenden starke Zweifel an der Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem haben. Ganze 64% halten das System für ungerecht. Und jeder Zweite geht davon aus, dass sich daran auch in Zukunft nicht viel ändert. Am wichtigsten für ihre berufliche Zukunft halten junge Menschen übrigens die Fähigkeit zur Selbstorganisation, Höflichkeit und Toleranz gegenüber anderen Menschen und Kenntnisse der deutschen Sprache.
Und auch morgen hören wir hier, wie Schülerinnen und Schüler das aktuelle Bildungssystem bewerten und welche Reformen sie sich eigentlich wünschen. Und zwar vom Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Florian Fabricius. Mit ihm sind wir ab 14.05 Uhr hier zur Diskussion verabredet. Außerdem zu Gast ist Christina Reis, die sich in Sachen PISA-Studie gut auskennt, hat sie doch bis 2021 die Studie für Deutschland verantwortet und jetzt die Analyse zur aktuellen Studie herausgegeben. Und die bildungsökonomische Perspektive bringt Katharina Werner vom IFO-Institut mit. Von diesen Gästen, aber auch gern von Ihnen, wollen wir erfahren, was sich jetzt im Bildungssystem tun muss, damit wir den nun schon auch zweiten PISA-Schock überwinden können. Sie können sich mit Ideen und Meinungen unter campus@deutschlandfunk.de melden und gern ab 14.05 Uhr morgen mitdiskutieren. Sie gehört zu den besten Hochschulen weltweit, die Eidgenössisch-Technische Hochschule Zürich, kurz ETH. Und sie wird expandieren, nicht innerhalb der Schweiz, sondern nach Deutschland. Und zwar will sie in Heilbronn einen großen Forschung- und Lehrcampus einrichten. Der Standort wurde nicht rein zufällig gewählt, denn dort ist die Dieter-Schwarz-Stiftung zu Hause. Der Stiftungsgründer verdient mit seinen Einzelhandelsketten wie Lidl oder Kaufland viel Geld, mit dem er über seine Stiftung vorwiegend Bildungsprojekte unterstützt. Über den neuen Standort informierte die Hochschulleitung am Vormittag in Zürich. Thomas Wagner hat für uns zugehört.
Ich bin voll überzeugt, dass diese Partnerschaft ein Glücksfall ist für die Schweiz, für Deutschland und für Europa.
Ein Hochschulpräsident im Glück. Professor Joel Messo ist Physiker, steht seit 2019 an der Spitze der renommierten Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich, wo Albert Einstein einst erst Student, dann Professor war. Doch nun geht die ETH zum ersten Mal einen ganz neuen Weg in ihrer 158-jährigen Geschichte mit einem eigenen Forschungs- und Lehrcampus in Heilbronn.
Das Ziel ist, gemeinsam 20 Professuren sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland, in Heilbronn, zu installieren.
Geplant sind sowohl Tandem-Professuren als auch Tandem-Studiengänge. Das heißt, Teile des Studiums und Teile der Forschung spielen sich in Heilbronn, andere Teile aber auch am ETH-Standort in Zürich ab. Bislang war die ETH Zürich nur mit einem Auslandscampus in Singapur vertreten. Dass nun Deutschland hinzukommt, hat seine Gründe, meint Joel Messo.
Natürlich für uns, Deutschland ist der größte Forschungspartner als Land. Nur um die groben Zahlen, wir haben um die 10.000 Forschungskollaborationen weltweit, mehr als 50% in Europa und davon 1500 in Deutschland und besonders stark Baden-Württemberg und München.
Oder? Dass der erste ETH-Campus in einem EU-Land ausgerechnet in der knapp 130.000 Einwohnerstadt Heilbronn im Norden Baden-Württembergs entstehen soll, kommt nicht von ungefähr. Denn dort sitzt der Geldgeber des Projektes, in Gestalt der Dieter-Schwarz-Stiftung, deren Gründer durch seine Einzelhandelsketten Lidl und Kaufland sowohl berühmt als auch reich geworden ist. Öffentlich zeigt sich Dieter Schwarz so gut wie nie, dass er aber mit seinen Stiftungsgeldern Bildungsprojekte unterstützt, ist wohl bekannt. So haben sich auf seinem Heilbronner Campus bereits die Fraunhofer-Gesellschaft und die Technische Universität München mit Außenstellen angesiedelt. Doch jetzt, sagt Reinhold Galsdorfer, Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung, jetzt also soll alles noch viel größer werden, dank des geplanten Campus schweizerischer Prägung, auch mit viel mehr Studierenden als bisher.
Wir haben zurzeit auf dem Bildungscampus 7.500 und wir wollen diesen Standort eigentlich auf mindestens 15.000 Studierende erweitern.
Das aber geht nicht von heute auf morgen. Die ETH möchte mit zwei zusätzlichen Tandem-Professuren für die Standorte Zürich und Heilbronn starten. Später sollen daraus 5 und über die nächsten 3 Jahrzehnte hinweg 20 Professorenstellen werden. Mit Aufnahme des Vorlesungsbetriebes am Standort Heilbronn rechnet ETH-Präsident Joel Messo bereits im Jahr 2025. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem diejenigen Fächer, die wichtig sind, um die Herausforderungen der Zukunft zu stemmen.
Ich habe von globalen Herausforderungen gesprochen. Klimawandel, Cybersicherheit, Energiethematik, sehr aktuell, oder auch in Deutschland, in der Schweiz. Aber ein Thema, was flächendeckend ist, ist Datenwissenschaft. Wir brauchen Datenwissenschaft, um bessere Prognose zu machen, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
Am geplanten Forschungs- und Lehrstandort in Heilbronn. Wie teuer der wird, mit wie vielen Millionen die Dieter-Schwarz-Stiftung das Projekt sponsert, das bleibt allerdings eine offene Frage. Der Stiftungsgründer wolle sich mit solchen Projekten nicht brüsten, sagt Stiftungsgeschäftsführer Reinhold Galsdorfer.
Und deswegen haben wir einen Grundsatz als Stiftung, wir nennen keine Zahlen.
Doch so viele Millionen es auch sein mögen, ein Versprechen steht im Raum. Einmischung in den Forschungs- und Lehrbetrieb seitens der Stiftung werde es nicht geben. Dies sei über Jahre hinweg auch gute Praxis in Verbindung mit der Förderung der Technischen Universität München auf dem Heilbronner Campus.
Also ich glaube, ich weiß sehr genau, was Hochschulautonomie bedeutet. Sie dürfen davon ausgehen, wir haben viele Stiftungsprofessoren und wir haben zu keinem Zeitpunkt uns in Berufungen gelegt, sondern es ist ganz klar, dass wir diese Dinge fördern und Hochschulen haben, denen wir vertrauen können, dass sie Leistung bringen.
Eine andere Elite-Hochschule macht gerade eher negative Schlagzeilen. Seit Anfang der Woche erschüttert eine Affäre um sexuelle und sexistische Gewalt die Sciences Po. Dabei steht ausgerechnet der Institutsdirektor selbst im Mittelpunkt. Er war wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt von der Polizei in Gewahrsam genommen und am Montag wieder freigelassen worden. Genau wie seine Lebensgefährtin, denn beide hatten sich gegenseitig beschuldigt. Was genau passiert ist, wer Täter bzw. Täterin und wer Opfer ist, soll nun ermittelt werden. Viele Studierende an der Sciences Po aber halten den Direktor für verantwortlich und machen gegen ihn mobil. Mehr dazu von Susanne Krause aus Paris.
Seit gestern Nachmittag ist der Zugang zum Stammsitz der Elite-Politikhochschule Sciences Po, dem historischen Anwesen nahe dem Pariser Quartier Latin, wieder frei. Nachdem Studierende 3 Tage lang den Eingang blockiert und die Wände der Aula mit Plakaten beklebt hatten. Die zeigen das Konterfei von Institutsdirektor Matthias Vichera. Darunter steht Demission, Rücktritt. Der Protest geht weiter, obwohl niemand weiß, was genau zwischen Vichara und seiner nunmehr Ex-Gefährtin, einer bekannten Regisseurin, vorgefallen ist, gehen die Wogen hoch. Denn das Thema sexuelle und sexistische Gewalt ist an Sciences Po ein sehr heikles. Es gab schon mehrfach Skandale. Der letzte vor der aktuellen Affäre ist knapp 2 Jahre her. Im Januar 2021 wurde Olivier Duhamel, ein renommierter Politologe, der lange Zeit als graue Eminenz des Pariser Instituts galt, sexueller Gewalt an seinem Stiefsohn bezichtigt. Ein Fall, der landesweit für Entsetzen gesorgt hatte. Dem damaligen Institutsdirektor Frédéric Mion wurde unterstellt, er habe diese Machenschaften vertuscht. Kurz darauf gab er sein Amt ab. Dass Vichara seinen Nachfolger antreten konnte, sei vor allem dessen ehrgeizigem Plan gegen sexuelle und sexistische Gewalt zu verdanken, sagen heute viele Studierende. Sein Programm wurde danach umgesetzt. Nun aber bedeuten die anlaufenden Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt, die sich auch gegen den Institutsdirektor richten, für ihn wie für das gesamte Haus einen Schlag ins Kontor. Zwar bat Vichara Dienstag per Mail an die Studierenden wie auch an das Personal um Respekt vor seinem Privatleben. Doch Studierendengewerkschaften werfen ihm eine massive Schädigung des Institutsimages vor. Als dessen Chef sei er auch im Privatleben zu vorbildlichem Verhalten verpflichtet. Die Aktionen gegen den Institutsleiter gehen weiter. Die Studierendengewerkschaften laden zu einer Vollversammlung Montagabend.
Jogginghose ja oder nein, darüber wird ja an vielen Schulen gestritten. Die Sekundarschule am Biegerpark in Duisburg hat jetzt einen Kompromiss gefunden und den ersten Freitag im Monat zum Casual Friday erklärt. Das heißt, an diesem Tag ist die Jogginghose erlaubt. Und das ist nicht die einzige Lösung, wie die Schule inzwischen mit dem Thema Kleidung umgeht. Das hat Murat Kuyuncu beim Besuch der Schule erfahren.
Große Pause an der Sekundarschule am Biegerpark. Das Gesamtbild sieht heute sehr leger aus, eher wie Freizeit als Schule, denn mehr als die Hälfte der Jugendlichen trägt heute eine Jogginghose, so wie die Freunde Ahmed und Boris aus der 10. Klasse. Die beiden 15-Jährigen haben dunkle Jogginghosen an, darüber ein bequemes Sweatshirt und eine dicke Jacke.
Ich finde es halt viel bequemer, wenn ich zum Beispiel am Sitzen bin, am Arbeiten bin, kann ich halt angenehm arbeiten.
Im Unterricht fühlte ich das fantastisch an. Ich fühle mich wohl und ich fühle mich frei und das fühlt sich gut an.
Die Jogginghose sei zwar prinzipiell vielen Lehrkräften ein Dorn im Auge, dennoch habe sich die Schulkonferenz dafür entschieden. Seitdem gibt es hier einmal im Monat den Casual Friday. Aber auch nur einmal, betont Sevda Balaban, Lehrerin und Verwaltungsmitglied an der Schule.
Sie sollen ja ein Bewusstsein entwickeln für das Aussehen. Sprich, ein berühmter Mann sagte mal, ein Mensch, der in Jogginghosen rumläuft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ne? Also so in die Richtung geht es ja. Und weil wir eben keine Erwachsenen vor uns haben, sondern junge Menschen, die wir auf das Leben vorbereiten, ist es natürlich für uns wichtig, dass wir die Jugendlichen und die Kinder richtig vorbereiten. Anders gesagt, je nachdem, was ich sehe, das ernte ich am Ende auch.
Dass die Schule jungen Menschen vorschreibt, was sie tragen dürfen und was nicht, könnte auch als Eingriff in das Persönlichkeitsrecht wahrgenommen werden. Doch hier an der Duisburger Sekundarschule scheinen die meisten Schülerinnen und Schüler die Regelung in Ordnung zu finden, so wie der 15-jährige Boris.
Ich finde es schön, dass die Schule sich den Schüler gewidmet hat und deren auf ihre Meinung gehört hat und wo die Regel halt reinkam. War ich halt sehr, sehr überrascht und glücklich, weil die Schule unsere Meinung akzeptiert. Ja, ich finde mich als Schüler dann ein bisschen mehr respektiert. Meine Meinung wird wahrgenommen.
Auch seine Mitschülerin Ella Nur, die sich natürlich auch im Jogger dazustellt, genießt diesen Tag.
Das ist ja mein zweites Zuhause. Ich bin jeden Tag hier. Man fühlt sich einfach wohler als in der Jeans. Jeans hat ja einen anderen Stoff und hier drinnen, man spürt das kaum. Es ist einfach chillig. Jeans, man kann sich nicht gut bewegen. Die Beine sind so in der Jeans einfach so ein bisschen enger, nicht so locker wie in der Jogginghose.
Die 15-jährige Schülerin nimmt sich selbst nicht so ernst. Und ihr ist auch bewusst, dass sie heute ein Hingucker ist.
Ich habe einen random Pulli an und eine Jogginghose, wo Hello Kitty draufsteht. Ich finde es okay, weil mich interessiert die Meinung von diesen Leuten aus der Schule gar nicht. Wir haben unseren Abschluss, sind in der 10. Klasse. Danach interessiert mich nicht mehr, was diese Leute über mich hier sagen.
Auch sie begrüßt diesen Tag und freut sich, dass sie endlich auch mal legal locker zur Schule kommen darf. Denn vor der Einführung hatte sie auch schon mal andere Erfahrungen machen müssen.
Ich wurde einmal nach Hause geschickt, um mich umzuziehen mit einer Freundin zusammen. Ja, da hatte ich einen Jogginganzug an. in lila, komplett knallig Anzug bin ich gekommen. Und dann wurde ich nach Hause geschickt. Und dann war ich aber mit einer Jeans danach wieder da, nach der Stunde.
Doch diese Regel, dass Schüler nach Hause geschickt werden, sei bei der vergangenen Schulkonferenz gekippt worden, sagt Sevda Balaban. Wer außerhalb dieses Aktionstages mit dem Jogger zur Schule kommt, darf zwar in der Schule bleiben, aber...
Es wird mit den Schülern gesprochen. Die Eltern bekommen dann eine Benachrichtigung. Die einzelne Lehrkraft, die kann letztendlich dann eine Entscheidung dahingehend treffen, einen Sozialauftrag geben, wie zum Beispiel so Tafel wischen oder den Klassenraum fegen.
Ein Kompromiss, den die Schülerschaft sehr gut annehmen würde. Im Gegensatz zu den meisten Jugendlichen fällt Selim mit einigen wenigen Mitschülern komplett aus der Reihe. Denn er trägt heute, anders als seine Freunde, eine schwarze Jeanshose. Kein Versehen, sondern bewusst.
Wir besuchen ja die Schule und sind nicht irgendwo mit Kollegen draußen. Deshalb finde ich die Jogginghosen nicht ideal in der Schule. Wir wollen ja unsere Schule im Positiven präsentieren.
Während die Jogginghosenträger leicht auf der Stelle hüpfen, weil es draußen auf dem Hof eisig kalt ist, schmunzelt Selim in die Runde. Denn dieses Problem hat der 16-Jährige nicht.
Wenn ich die Jeans anhab, im Winter ist mir nie kalt, weil die Jeans, die schützen mich halt vor der Kälte. Die Jogginghosenträger würden, glaube ich, eher frieren als ich.
Soweit Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag mit oder ohne Jogginghose. Machen Sie es gemütlich.